Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause an den Rundfunkempfängern, herzliche Grüße aus der Filmstadt Berlin. Wir vom Onda-Team sind schwer im Arnold Schwarzenegger-Fieber und ähnlich geht es wohl auch vielen Menschen in Lateinamerika. In Schwarzeneggers neuem Film Collateral Damage spielt der Actionheld einen Feuerwehrmann, der sich für einen Anschlag rächt, den kolumbianische Terroristen in den USA verübten. Bei dem Anschlag sterben seine Frau und sein Sohn, also fährt Arnie nach Kolumbien und bringt die Terroristen zur Strecke.
The wolf is back in Colombia, but you cannot take the law into your own hands.
Thanks for your advice.
From the jungles of Colombia.
What do you think of this place?
Don't even look at those guys unless you can kill them.
To the streets of Washington.
We're pursuing leads as to his whereabouts.
That's him.
Help me stop him.
No one can stop a killer except the man who knows his face. Arnold Schwarzenegger. Collateral Damage.
Passend zum Start von Schwarzeneggers neuem Film haben die kolumbianischen Streitkräfte, unterstützt von der US Air Force, eine große Offensive gegen eine Zone im Südosten Kolumbiens begonnen, die bisher entmilitarisiert war. Das Gebiet befand sich unter der Kontrolle der FARC, einer der beiden linken Guerilla-Organisationen des Landes. Neben Kolumbien beschäftigen wir uns mit der Aufarbeitung der Militärdiktatur in Paraguay und Auseinandersetzungen zwischen Bauern und Militärs in Bolivien. Beides sind Konflikte, die eng mit der jüngeren und älteren US-Interessenpolitik auf dem Subkontinent zusammenhängen.
Nach 3 Jahren, 4 Monaten und 6 Tagen ist der Friedensprozess zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC völlig zerstört. Das berichtet Alfonso Rosas aus Bogotá. Der kolumbianische Präsident Andrés Pastrana hat am 20. Februar den Friedensprozess mit der linksgerichteten Guerilla FARC endgültig für gescheitert erklärt. Der Einmarsch des Militärs in die entmilitarisierte Zone der FARC wurde angeordnet. Nun herrscht Krieg in Kolumbien.
The wolf is back in Colombia, but you cannot take the law into your own hands.
Thanks for your advice.
Pastrana gab die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen der FARC. Er warf ihnen die Entführung des Präsidenten der Friedenskommission vor. Die FARC dementierte dies allerdings. Über 10.000 Soldaten sind nun bereits in die größte Stadt der umkämpften Region im Südosten des Landes vorgerückt. Jets und Helikopter bombardierten mehr als 80 Orte. Bereits 55 Menschen sollen bei den Angriffen getötet worden sein. Bisher stieß das Militär auf wenig Gegenwehr. Die FARC reagierte mit Anschlägen auf Strommasten sowie Ölleitungen. Am letzten Wochenende wurde die populäre Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt in der Region entführt. Allmählich bilden sich die ersten Kräfte gegen den Krieg. Ein Bündnis aus Nichtregierungsorganisationen will die humanitäre Katastrophe verhindern. Jorge Rojas ist Direktor der Beratungsstelle für Menschenrechte und Vertreibung.
Das grundlegende Problem der humanitären Krise ist die Vertreibung der Menschen. Wir sehen, wie sich dieses Phänomen ausbreitet. Nicht nur in der Zone, die das Militär gerade besetzt, auch in anderen Teilen des Landes. 36.000 Campesinos sind in diesem Moment mitten im Konflikt gefangen oder werden von Paramilitärs verfolgt.
Das Friedensbündnis betont die Bedeutung des Dialogs und fordert die Regierung zur Unterstützung der vom Krieg betroffenen Gemeinden auf. Für sie sind Guerilla und Regierung für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Die ultrarechten Paramilitärs sehen wie Pastrana die FARC als alleinigen Schuldigen an. Für die FARC ist die intolerante Haltung der Regierung in den Verhandlungen ein Grund für die Eskalation. Sie weisen auf die zu Anfang des Friedensprozesses aufgestellten sozialen Forderungen hin, die ergebnislos geblieben waren. Jorge Rojas sieht noch weitere Gründe für die Eskalation der Situation.
Wir stellen fest, dass der Plan Kolumbia sich zum entscheidenden Hindernis des Friedensprozesses wandelt. Er sät tiefes Misstrauen und jetzt sehen wir, was die Militärhilfe aus den USA bewirkt. Zusätzlich wird die Situation von den paramilitärischen Gruppen und der unverständlichen Politik der Guerilla eskaliert. Die Politik der Guerilla richtet sich immer mehr gegen das Volk und die internationale Gemeinschaft.
Durch den Plan Colombia erhält die kolumbianische Regierung eine umfangreiche finanzielle Unterstützung. Diese Gelder kommen aus den USA, aber auch aus Europa. Ein großer Teil dieser Unterstützung ist für den militärischen Sektor vorgesehen. Das ließ eine Militarisierung der Politik der kolumbianischen Regierung wahrscheinlich werden. Die Unterstützung der USA ist nun nicht mehr nur finanzieller Natur. Die US Air Force unterstützt die kolumbianische Luftwaffe bei der Bombardierung der Region.
From the jungles of Colombia.
What do you think of this place? Don't even look at those guys unless you can kill them.
To the streets of Washington.
What's the damage?
Two dozen injured.
Erneut wurden in Paraguay belastende Dokumente zur Verwicklung der Militärdiktatur Stroessners in schwerste Menschenrechtsverletzungen gefunden. Im Rahmen des Plan Condors wurden in Südamerika in den 70er Jahren grenzübergreifend Oppositionelle entführt, gefoltert und ermordet. Die neuen Dokumente wurden mehr oder weniger zufällig entdeckt, als Menschenrechtler Anfang Februar diesen Jahres auf der Suche nach zwei Politikern der linksgerichteten Partei Patria Libre alle Polizeistationen des Landes durchsuchten, fanden sie diese zwar nicht, jedoch erneut Berge von eingeschweißten Listen mit Akten oppositioneller und polizeilichen und militärischen Taktiken aus der Zeit der Diktatur. Juan Arom und Anuncio Martí wurden Ende Januar von parastaatlichen Sicherheitsbehörden entführt und sollten sich unter Folter zu ihrer Verwicklung an der Entführung der wohlhabenden Maria Edith de Bernardi, die wiederum letztes Jahr gegen ein hohes Lösegeld freikam, bekennen. Die beiden linken Politiker sind inzwischen wieder frei und bestreiten jegliche Verwicklung in den Vorfall. Der Skandal um das Verschwindenlassen der beiden wiederum, der Erinnerung an die Militärdiktatur wachrief, zog inzwischen jedoch weite Kreise. Zwei Minister mussten wegen ihrer Verwicklung in diese Entführung zurücktreten. Doch zurück zu den gefundenen Dokumenten. Sie wurden inzwischen den vor 10 Jahren auch durch Zufall entdeckten Dokumenten beigefügt, die als Archiv des Todes bekannt sind. Martin Almada war selbst jahrelang verschwunden, wurde gefoltert und in verschiedene Lager verschleppt. Auf Druck von Amnesty International und internationalen Menschenrechtsgruppen konnte er Ende der 70er Jahre nach Panama ins Exil. Nach dem Ende der Diktatur begab er sich auf die Suche nach Spuren seines Schicksals und dem Schicksal seiner Familie während seines Verschwundenseins. In der 6. Polizeistation in der Nähe von Asunción stieß er am 22. Dezember 1992 auf mehr als 5 Tonnen Aktenmaterial, das Archiv des Todes.
Y ahí comencé a seguir los pasos de mis extorturadores. Identifiqué 3 lugares.
Ich bin den Schritten der Verschlepper gefolgt. Ich finde 3 Orte wieder, die Diktatur fällt und ich gehe zurück nach Paraguay. Und ich fange an, die Orte zu suchen, die ich unter Verdacht hatte. Eines Tages redete eine Frau, die kein Spanisch sprach, sondern nur Guarani. Stellen Sie sich vor, das war mal mein Eigentum, bis die politische Polizei kam und es kaufen wollte. Sie weigert sich, also verhaften sie ihren Sohn. Verschleppen ihn unter dem Vorwand, Kommunist zu sein. Sie verhandelt, gibt ihnen ihr Haus und bekommt ihren Sohn wieder, lebendig aber gefoltert. Sie redet weiter mit mir und rät mir in Guarani, dass ich mich diesem Ort nicht nähern sollte, wenn es regnet, wenn es donnert und blitzt. Und warum, alte Frau, frage ich sie? Weil die armen Argentinier weinen, die Chilenen, Brasilianer, Uruguayer. Und ich frage sie, ob in diesem Gebäude Chilenen und Argentinier seien. Nein, antwortet sie, es sind ihre gequälten Seelen. Es sind junge Kinder, die hier ermordet wurden. Das war die erste Information.
Da Martin Almada für die Behörden nicht mehr existierte, forschte er nach Dokumenten, die seine Identität bestätigten. Erst hatte er keinen Erfolg. Dann wird ihm gesagt, dass eventuell an einem gewissen Ort Dokumente über ihn existieren könnten. Und es wird ihm ein Plan gegeben, wo sich dieser Ort befinde. Es war das Haus der alten Frau. Mit dem Plan geht er zur Polizei und fordert diese auf, ihn zu unterstützen. Doch die weigert sich. Schließlich findet er einen Richter, der ihm hilft.
Y me llama una señora, me dice, quiero hablar con usted, profesor. Y viene y me dice, profesor, sus documentos no están en ese lugar, están en otro lugar. ¿Y a quién le traigo el plano?, me dice. Tomo el plano, era exactamente el lugar donde está la abuela. Con eso voy al juzgado, le digo, juez.
Der Richter José Agustín Fernández, ein mutiger Richter, ich traf mich mit ihm und sage ihm, Richter, wir haben ein Dokument gefunden, das sich auf die Polizeistation 10 Kilometer von Asunción bezieht. Die Polizei verweigert dem Richter den Zutritt. Der Richter setzt sich durch und schließlich gehen wir rein. Und da betraten wir die Geschichte. Wir betraten die Vergangenheit, indem wir auf 5 Tonnen Akten stießen. Eine 50-jährige Geschichte der Verfolgung in Paraguay und dazwischen den Plan Cóndor. So war das damals, das war der 22. Dezember 1992.
El operativo Cóndor. En fin, eso fue la historia. Eso fue el 22 de diciembre de 1992.
In Bolivien kam es in den letzten Monaten immer wieder zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Bauern und dem Militär, bei denen in einem halben Jahr 17 Coca-Bauern und 16 Militärs starben. Hintergrund ist das restriktive Vorgehen des neuen Präsidenten Jorge Quiroga gegen den Anbau und Handel von Coca. Im Oktober hatte der Präsident die Entsendung von 4000 Soldaten in die Coca-Zone des Chaparré angekündigt. Im Dezember erließ er ein Dekret, das das Trocknen und das Handeln von Coca-Blättern mit Gefängnisstrafen belegt. Und im Januar wurde Evo Morales, Führer der Gewerkschaft der Coca-Produzenten im Chaparré, seines Amtes als Parlamentsabgeordneter enthoben. Nach Auskunft von anderen Parlamentariern, die sich der Entscheidung widersetzten, war die Absetzung von Morales nicht nur ungesetzlich, sie sei auch auf direkten Druck der US-amerikanischen Botschaft zurückzuführen.
What's the difference between you and I?
The difference is, I'm just gonna kill you.
Nach der Amtsenthebung des Parlamentariers Morales organisierte der Gewerkschaftsverband der Landarbeiter Boliviens Straßenblockaden in mehreren Landesteilen. Die Proteste richten sich nicht nur gegen die Coca-Politik. Die Bauern fordern Traktoren und höhere Ausgaben für Bildung und Gesundheit in ihren Gemeinden. Evo Morales befindet sich seit seiner Amtsenthebung im Hungerstreik. Immerhin versicherte der Landwirtschaftsminister Humberto Otoro bereits mehrfach, dass die Regierung die Forderung der Bauern nach neuen Traktoren erfüllen werde, wenn sich die Bauern friedlich verhielten. Der Minister gab sich zuversichtlich, dass es so zu einer Lösung des Konflikts kommen werde.
Sobre los 1000 Traktoren el gobierno ya lanzó la licitación pública internacional.
Die Regierung hat schon die öffentliche Ausschreibung für die 1000 Traktoren gemacht. Die Fristen für die Zuteilung der Traktoren laufen bereits. Auch die nötigen gesetzlichen Schritte wurden schon unternommen. Sie wissen, dass man solche Ausschreibungen nicht einfach rückgängig machen kann. Der Prozess läuft weiter. Die Fristen und Zeitabläufe werden eingehalten, damit so bald wie möglich die definitive Zuteilung vorgenommen werden kann und die Traktoren, die für die Landentwicklung der Bauern bestimmt sind, in der Hauptstadt La Paz eintreffen.
Am vergangenen Donnerstag unterbrachen die Bauern die Straßenblockaden für 4 Tage für die Evakuierung von Opfern der schweren Überschwemmungen im bolivianischen Hochland.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.